Warum also dieser Titel? Was steckt dahinter? Bei der Nachforschung sind mir einige Dinge aufgefallen. Die Bibel sagt sehr viel darüber. Viel ist zu lernen über diesen Titel. Und ich will uns heute Abend zwei Aspekte anschauen. Zwei Aspekte des Titels Menschensohns. Einmal, was es uns über Jesus Identität lehrt. Und das Zweite, was es uns über Jesu Mission lehrt. Also beide Aspekte, Jesu Identität und Mission, aus beiden Aspekten können wir etwas ableiten, dass er sich Menschensohn nennt. Und ich möchte nochmal kurz zu Beginn mit uns beten. Jesus, wir denken im Advent zu Weihnachten, dass du Mensch wurdest. Und das ist so etwas Gewaltiges, dass wir manchmal gar nicht begreifen, was da wirklich passiert ist, Herr. Und ich möchte dich, dass du uns hilfst, heute erneut darüber zu staunen, wer du bist, warum du gekommen bist, warum es so notwendig war, warum du der Menschensohn wurdest. Bitte lass uns darüber staunen, Herr, dass wir dich noch besser erkennen, dich noch mehr lieben und Hunger nach dir haben, nach deinem Wort. Amen. Also das erste Thema oder der erste Aspekt, Jesu Identität. Was zeigt uns der Titel Menschensohn über die Identität von Jesus? Anders vielleicht heute, war es früher sehr wichtig, wessen Sohn oder Tochter du bist. Also heute könnte man sagen, okay, darüber definieren wir uns nicht mehr ganz so stark. Früher war das aber deutlich wichtiger. Heute würde man vielleicht sagen, hey, ich bin Rico, ich mache XYZ, also das ist mein Beruf und darüber definiere ich mich. Weniger würde ich sagen, hey, ich bin Rico, Sohn des Gunther. Das würde man vielleicht nicht erwarten als erste Antwort von mir. Und auch in der Bibel spielt die Abstammung eine sehr, sehr wesentliche Rolle. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament werden Personen immer wieder vorgestellt, indem man sagt, das ist so und so, Sohn von so und so. Zum Beispiel sehen wir das bei der Begegnung von David und Saul. Ja, nachdem David den Goliath getötet hat, will Saul wissen, hey, wessen Sohn ist dieser Knabe? Ja, ich lese uns das mal kurz vor, in 1. Samuel 17, das ist ganz interessant. Da sprach Saul zu ihm, also zu David, Knabe, wessen Sohn bist du? David sprach, ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai des Bethlehemiters. Er hat noch nicht mal seinen Namen gesagt, interessanterweise. Er definiert sich über seinen Vater, er nennt, wer sein Vater ist. Und auch im Neuen Testament sehen wir das immer wieder, dass gerade bei der Berufung der Jünger zum Beispiel, dass Jesus oder dass der Autor der Evangelien die Väter nennt, zum Beispiel bei Jakobus und Johannes. Lesen wir immer wieder die Söhne des Zebedäus. Und jetzt die große Frage, wie würde Jesus vorgestellt werden? Wessen Sohn würde man ihn nennen? Was würde am besten zu seiner Identität passen? Jesus, der Sohn Josefs? Oder Jesus, der Sohn Gottes? Oder wie wäre es mit Jesus, der Sohn Davids? Wäre das nicht die passende Bezeichnung für den Messias? Wir merken das bei Jesus gar nicht so leicht. Seine Identität ist sehr komplex. Und wir schauen mal an, wie Lukas ihn umschreibt in dem Evangelium. Er macht das ganz charmant. In Lukas 3 sagt er kurz an dem Zeitpunkt, wo Jesus seine Mission beginnt, sagt er, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn Elis und dann kommt die ganze Genealogie bis letztendlich zu David, Abraham und zuletzt Adam. Jesus wurde gehalten als Sohn Josefs, doch Jesus selbst macht deutlich, dass das seiner Identität nicht gerecht wird. Er selbst hätte natürlich das Recht, sich selbst zu sagen, ich bin Jesus, der Sohn Gottes, ja, um seine göttliche Natur dem Menschen zu offenbaren. Er hätte auch jedes Recht zu sagen, ich bin Jesus, der Sohn Davids, um seine messianische Identität zu offenbaren, seine königliche Identität. Und unter all diesen Titeln, die auch immer wieder vorkommen, auch von Jesus selbst, nutzt er doch hauptsächlich für sich selbst den Titel, ich bin Jesus, ich bin der Sohn des Menschen. Und das ist erstaunlich. Das zeigt den demütigen Charakter von Jesus. Insbesondere dann, wenn wir darüber nachdenken, was eigentlich die Menschen ausmacht. Ja, die Menschen sind sterblich. Die Menschen sind vergänglich. Ja, aus Sicht eines Schöpfergottes sind wir Menschen ziemlich klein und schwach und gering. Ja, so wie es in Psalm 8, Vers 5 zum Beispiel heißt: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und was noch viel schlimmer über den Menschen ist: Der Mensch ist gefallen. Ja, der Mensch wurde zwar im Ebenbild Gottes geschaffen, als Krone der Schöpfung, in einer guten Ordnung, in einer reinen Beziehung zu Gott, doch durch den Sündenfall ist das alles zerbrochen. Es ist verzerrt worden, es ist verloren gegangen. Wenn Jesus sich also als Sohn dieses Geschlechts identifiziert, dann ist das nicht gerade die ruhmreichste Bezeichnung, die Jesus für sich wählen könnte. Man könnte fast sogar sagen, es ist eine schändliche Bezeichnung für einen Sohn Gottes. Kein würdiger Titel. Und doch ist es genau dieses Geschlecht, was dich und mich ausmacht, was uns ausmacht. Wir sind Söhne von gefallenen und sterblichen Menschen. Wir sind Söhne von und Töchter von Adam. Und Jesus kommt und identifiziert sich genau mit uns. Und damit wird er nicht nur in unserer Gestalt uns gleich, er macht sich auch eins mit unserem menschlichen Schicksal. Das ist außergewöhnlich. Das ist außergewöhnlich, auch wenn man mal links und rechts schaut in den Religionen dieser Welt. Keine Religion in dieser Welt hat eine Gottesvorstellung, oder die wenigsten, wo Gott überhaupt erst Mensch wird. Erstmal ist der Gedanke, ja, das ist ja total unwürdig, dass ein Mensch, ein Schöpfer, sich auf die Ebene eines Menschen hinablassen würde. Und dann auch manche Religionen, dort gibt es diese Idee, dass Gott Mensch wird. Ja, gerade wenn wir an die griechische Mythologie denken, immer wieder werden Götter kurz Menschen, aber dann nicht unbedingt geboren und dem Menschen ganz gleich, sondern vielmehr nehmen sie kurz menschliche Gestalt an. Sie schlüpfen kurz in die Hülle von Menschen, um dann mit den Menschen zu interagieren. Sie werden nie wirklich Menschen. Und wenn sie in den seltensten Fällen dann tatsächlich nach den Erzählungen nach Mensch werden und sogar geboren werden, dann nie mit allen Charaktereigenschaften, die einen Menschen ganz ausmachen. Immer sind sie in irgendeinem Merkmal den Menschen überlegen. Sei es in ihrer Sterblichkeit, dass sie unsterblich sind, oder sei es in ihrer Moral, dass sie über der Moral der Menschen stehen. Jesus ist absolut und ausnahmslos der Einzige, der ganz Mensch geworden ist. In einer Weise, wie er Gott zugleich war und doch zugleich Mensch. Das ist einzigartig. Er hat alles erlebt, was uns Menschen begegnet. Er wurde geboren, er wurde sterblich. Er erlebte Hunger, er erlebte Müdigkeit, er erlebte Leid. Er wurde stark versucht in seiner Moral, zahlreiche Male vom Teufel selbst, der ihn versucht, doch nicht Gott gehorsam zu sein, aber auch von den Menschen. Ja, wenn man die Pharisäer denkt, die immer wieder zu ihm kommen und ihn versuchen, Fallen zu stellen. Und doch wurde er in allem sündlos erfunden. Und während in anderen Religionen Götter Mensch wurden, als Teil eines kosmischen Spiels vielleicht, oder aufgrund ihrer Lust oder ihrer Neugierde mit ihrer Schöpfung spielerisch zu interagieren, so kam Jesus aus einem völlig anderen Grund. Er kam, um den Fluch der Menschen, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Er kam, um die Menschen zu retten. Er kam als Menschensohn, um so zu leben, wie wir Menschen eigentlich leben sollten. Ja, während wir Menschen vielleicht in dieser Welt sehr stark darauf bedacht sind, alles zu nehmen, was wir kriegen können, ja, sei es an Macht, an Einfluss, an Freuden, an Dingen, die uns gut erscheinen, so ist der Menschensohn ganz im Kontrast darauf bedacht, alles zu geben, was möglich ist. An Macht und Einfluss, die er von Natur aus hatte, als Sohn Gottes, zu verlieren und zum Allergeringsten zu werden. Und so gibt der Titel Menschensohn tatsächlich nicht nur Aufschluss über Jesu Identität, sondern vor allem gibt er uns auch Aufschluss oder Einsicht über Jesu Mission auf Erden, warum er gekommen ist, warum er der Menschensohn werden sollte. Und das schauen wir uns im zweiten Punkt an. Direkt zu Beginn von Jesus' öffentlichen Wirken, also kurz nachdem er aufgetreten ist, nachdem Johannes ihn angekündigt hat als Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, wird er getauft von Johannes im Jordan und dann tut sich der Himmel auf und etwas Besonderes passiert, was nicht alle Tage passiert, eigentlich nie passiert, nämlich eine Stimme kommt vom Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und interessanterweise führt uns Lukas, der Autor im Lukas-Evangelium, direkt im Anschluss dieser Begebenheit in das Geschlechtsregister von Jesus. Also wir haben die Taufe und dann geht er über und sagt, von welchem Menschen Jesus abstammt. Und anders als Matthäus, also wir kennen es auch aus Matthäus 1, wo auch ein Geschlechtsregister von Jesus vorkommt, und Matthäus hauptsächlich zeigen will, dass Jesus der Sohn Davids ist, der Sohn Abrahams, und Jesus zurückführt sein Geschlechtsregister bis zu Abraham. So macht es Lukas etwas anders. Er geht den ganzen Weg zu Adam zurück. Lukas 3, ich habe es vorher schon mal kurz angefangen zu lesen. Dort heißt es, und Jesus als auftrat, etwa 30 Jahre alt, wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis und so weiter. Und dann ganz zum Schluss, der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn des Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Warum? Was hat Lukas damit beabsichtigt? Was hatte das mit der Mission von Jesus zu tun? Adam war derjenige, der das Schicksal der Menschen besiegelt hatte, als er im Sündenfall gegen Gott rebelliert hatte. Er wurde als Mensch, als Krone der Schöpfung geschaffen. Er sollte das Ebenbild Gottes sein und damit Gott auf der Erde widerspiegeln. Doch im Moment des Sündenfalls ist genau das verloren gegangen. Adam und damit auch alle seine Nachkommen waren unter dem Fluch der Sünde und damit unter der Herrschaft des Todes und unter der Herrschaft des Teufels. Und um diesen Fluch zu brechen, den Adam losgestoßen hatte, war es nicht genug, einen zweiten Adam zu schaffen. Das würde den Menschensöhnen nicht helfen und das Schicksal der Menschen nicht ändern. Ja, also wenn wir uns vorstellen, Gott schafft einfach nochmal neu einen Menschen, nennt ihn nicht Mensch, sondern irgendetwas anderes. Nein, es brauchte einen Menschensohn, jemand, der von Adam abstammte, denn nur von innen heraus, vom Geschlecht der Menschen, von der Abstammung Adams, konnte der Fluch des Menschen gebrochen werden. Und Jesus sollte genau dieser Menschensohn sein. Er sollte nicht ein neuer Adam sein, sondern er sollte die Taten des ersten Adams als gewisser zweiter und letzter Adam erlösen. Denn es war der Mensch, der den Lügen des Teufels glaubte und dem Teufel damit Macht gab. Und so sollte und musste es auch ein Mensch sein, der den Lügen des Satans widerstand und dem Teufel die Macht entriss. Und das hat Jesus getan. Als der verheißene Same, so wie er schon ganz am Anfang nach dem Sündenfall angekündigt wird, als Nachkomme der Frau, der einmal kommen wird und den Kopf der Schlange zertreten wird. Als Menschensohn, als Same von Eva. Er wurde in allem der bessere Adam und stellte das wieder her, das, was durch Adam kaputt gegangen war. Denken wir kurz darüber nach. Adam wurde vom Teufel im Garten versucht. Und auch Jesus, kurz nach der Taufe, wird vom Satan in der Wüste versucht. Der Mensch Adam glaubte der Lüge. Er hielt der Versuchung nicht stand und wurde damit ungehorsam gegen Gott. Jesus aber, als er in der Wüste versucht wurde, widerstand der Lüge. Er widerstand der Versuchung und blieb gehorsam gegenüber Gott. Ja, für den Menschen im Garten Eden bedeutete der Gehorsam Leben. Für Jesus aber bedeutete Gehorsam den Weg ans Kreuz in den Tod. Und während für Adam der Weg ins Paradies, der Weg im Paradies erstmal begann und ihn dann nach dem Sündenfall hinaus aus dem Garten Eden führte und der Fluch von Dornen und Disteln über ihn kam und letztendlich zum Tod führte, so begann der Weg von Jesus genau dort, unter Dornen und Disteln, unter dem Leid und dem Fluch dieser Welt. Jesus musste durch den Tod gehen, aber dabei blieb es nicht, wunderbarerweise. Er besiegte den Tod und er stand auf am dritten Tage aus dem Grab und wurde lebendig. Und so machte er den Weg frei ins Paradies. Das, was bei Adam verloren gegangen ist, hat Jesus wieder den Weg frei gemacht für jeden, der an ihn glaubt. Kurz gesagt also, Gott wird Kind der Menschen, Menschensohn, um Menschen zu Kindern Gottes zu machen. Gott wird Menschensohn, um Menschen, die verloren sind, zu Kindern Gottes zu machen. Das ist die große Hoffnung für die Menschen. Das ist die große Hoffnung auch für dich. Dass alle, die an ihn und an seinen Namen glauben würden, wieder zurück in die Ebenbildlichkeit Gottes treten konnten. Jetzt schon in diesem Leben Stück für Stück durch die Heiligung, aber einmal in Ewigkeit ein für allemal. Und deshalb spricht Jesus auch immer wieder davon, dass Menschen von Neuem geboren werden müssen. Ja, von Neuem geboren, damit geht auch einher, dass sie eine neue Identität bekommen. Ja, sie sind dann nicht mehr in erster Linie Söhne von XY, von ihren Vätern und Müttern. Nein, sie sind dann Kinder Gottes, des Allerhöchsten. Das ist eine Änderung der Identität, die wir Menschen selber nie erreichen könnten. Wir könnten nie sagen, ich bin jetzt nicht mehr Sohn von Gunther oder sonst wen. Nein, das ist etwas, was nur Gott tun kann. Und deshalb brauchen wir die Wiedergeburt, in der wir eine neue Identität bekommen. Dazu musste der Sohn Gottes zum Menschensohn werden. Und so wurde auch die Prophezeiung über den Messias erfüllt, die schon hunderte Jahre vor Jesus über ihn gesprochen wurde. Das sehen wir in Daniel 7. Daniel schreibt dort in einer Vision: Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Das ist eine Beschreibung über unseren König Jesus. Ein König, der uns nicht fremd wurde, ein König, der uns in allem gleich wurde, der Mensch wurde, der alles Leid und jede Versuchung am eigenen Leib erfahren hat, die auch nur irgend möglich du in diesem Leben erfahren könntest. Und deshalb kannst du dich auch diesem Menschensohn anvertrauen, diesem König anvertrauen, mit all den Dingen, die dich herumtreiben, mit all den Sünden, die dich plagen, kannst du zu diesem Menschensohn kommen, der extra gekommen ist, um dich zu retten von dem Fluch der Sünde. Er kann dich retten und er kann dich heil machen. Amen. Ich bitte noch mit uns. Vater im Himmel, wir preisen dich und loben dich, dass du schon nach dem Versagen der Menschen Hoffnung gegeben hast. Eine Prophezeiung, dass du in diese Welt kommen würdest. Nicht als übermächtiger Gott, der einfach alles kann, nein, als Menschensohn, als Mensch, wie wir es sind, in allem uns gleich und doch ohne Sünde. Du bist einzigartig und würdig. Und deshalb wollen wir dich anbeten als König, mit allen unseren Lasten zu dir kommen und bei dir Trost finden. Hilf uns dabei jeden Tag aufs Neue, Herr, und auch besonders in dieser Weihnachtszeit. Amen.